Der Predigttext für den heutigen Sonntag, Okuli, steht im 1. Königebuch, Kapitel 19, in den Versen 1 bis 13a. 1. Könige 19. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Sebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm: Herr, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort durch deinen lebenschaffenden Geist. Amen. Was für eine Geschichte, liebe Brüder und Schwestern. Da war einer auf dem Gipfel des Erfolgs, hatte vor aller Augen über seine Gegner triumphiert. Und jetzt, er wird bedroht, er hat Angst, er macht sich auf und läuft um sein Leben. Was für eine Geschichte. Aber schön der Reihe nach. Als der Prophet Elia in Israel wirkte, Das war um 859 vor Christus. Da hatte er als Prophet Gottes einen schweren Stand. Ahab, der König von Israel, hatte eine ausländische Prinzessin geheiratet, Isabel mit Namen, die in Israel den Fruchtbarkeitskult ihres Heimatlandes einführte. Die Menschen in Israel opferten nun auch den Fruchtbarkeitsgötzen Baal und Aschera. Elia, als Prophet Gottes, konnte dazu nicht schweigen und erinnerte die Israeliten im Auftrage Gottes daran, dass doch Jahwe der wahre Gott sei und dass sie nur zu ihm beten dürfen. Weil fast niemand auf Elia hörte und nur wenige nach Gott fragten, ist es heute anders? Weil nur wenige nach Gott fragten, ließ Gott eine mehrjährige Trockenheit über Israel kommen. Gott wollte damit dem König und dem ganzen Volk klar machen, dass die Fruchtbarkeitsgötter Baal und Aschera, die ja für den Regen zuständig waren, in Wirklichkeit nichts anderes sind als tote Götzen, die absolut keine Macht haben. Nach mehr als 2 Jahren Trockenheit sollte die Entscheidung fallen in der Streitfrage, wer ist der wahre Gott, Jahwe oder Baal? Beide Parteien hatten sich darauf geeinigt, durch ein Opfer, das sich selbst entzünden würde, die Existenz ihres Gottes zu beweisen. Aus diesem Grund hatte sich das ganze Volk auf dem Karmelgebirge versammelt. Da standen sie sich nun gegenüber. Die 450 Baalspriester auf der einen Seite, unterstützt vom Königshaus, und auf der anderen Seite ganz allein der Prophet Elia. Und Jahwe, Gott der Herr, bekannte sich zu ihm mit Feuer aus dem Himmel. Ein Blitz fuhr vom Himmel und brachte das Opfer des Elia zum Brennen. Das Opfer aber der Baalspriester entzündete sich nicht. Da erkannten alle, dass Jahwe der Herr, der wahre Gott ist, und dass Baal und Aschera nur ohnmächtige Götzen sind, der menschlichen Fantasie entsprungen. Das Gottesurteil auf dem Karmel war für Elia eine große Sache gewesen. Gott hatte sich in machtvoller Weise bezeugt als der lebendige Gott. Eindeutig stand jetzt fest, was all die langen Jahre für viele im Volk Israel zweifelhaft war. Gott, er ist der Herr. Allen war nun klar, Elia, dieser unbequeme und altmodische Mana, er hatte doch recht. Jetzt bin ich anerkannt, mag sich der Prophet Elia gedacht haben. Jetzt kann ich ungehindert weiter predigen, ohne Angst haben zu müssen, ausgelacht oder eingesperrt zu werden. Aber, wir haben es gehört, er hatte sich getäuscht. Isabel, die heidnische Königin, war nämlich in ihrem Stolz gekränkt. Und aus Rache verhängt sie über Elia das Todesurteil. Und Elia, er resigniert. Das war eigentlich so nicht zu erwarten bei diesem unerschrockenen Gottesmann, bei diesem unermüdlichen Kämpfer. Eigenartig. Er resigniert nicht an einer Stelle, wo es schwierig war. Nein, er resigniert an dieser Stelle nach diesem großartigen Sieg. Der unerschrockene Held vom Karmel fürchtet sich plötzlich. Ja, noch mehr, er gerät in Panik und läuft weg, läuft um sein Leben und vergisst dabei ganz, dass doch der allmächtige Gott, der soeben Feuer vom Himmel hat fallen lassen, ihn doch auch jetzt beschützen kann. Elia geht in die Gebirgswüste, ohne sich etwas zu essen und zu trinken mitzunehmen. Er will dort sterben. Er läuft und läuft, bis er nicht mehr kann. Einen ganzen Tagesmarsch legt er zurück. Man kann sagen, dass er auch innerlich eine Wüstenstrecke zurücklegt. War die Wüste nicht Spiegelbild seiner inneren Verfassung? Mit seinem Glauben ist er am Ende. Er ist innerlich leer, seine Seele wie ausgebrannt. Er will seine Arbeit für Gott einstellen, Gott den ganzen Bettel hinwerfen. Auch das Leben wegwerfen, wie eine unerträgliche Last, und sterben. Lebensmüde legt er sich unter einen Wacholderstrauch und schläft ein. Nur nicht mehr aufwachen. Alles abstreifen, alles vergessen, alles weglegen. Nur noch schlafen, allein sein. Nichts mehr sehen und hören müssen, am liebsten tot sein. Es ist genug, sagt er noch zu Gott. Nimm meine Seele von mir. Ich bin genauso ein Sünder und Versager wie die Generationen vor mir. Elia kann nicht mehr. Es ist ihm alles zu viel. Er ist lebensmüde und gottesmüde. Er hat einfach genug. Er ist ausgepowert. Er sieht nur noch Isabel und deren Todesdrohung. Ein Spinnennetz von negativen Gedanken, in denen er sich so richtig verfangen hat und festhängt. Was für eine Geschichte. Eben erst noch ein entscheidender Sieg errungen und Gottes Allmacht erfahren und nun am Resignieren. Eben erst Gottes Eingreifen so sichtbar und handgreiflich erlebt und nun nur noch Angst, Ausweglosigkeit, Verzweiflung. Elia hatte gedacht, dieser jahrelange Kampf wäre endlich zu Ende. Die Auseinandersetzungen mit dem Königshaus gingen aber weiter. Sie hatten sich jetzt sogar zugespitzt. Kennen Sie das auch, liebe Schwestern und Brüder? Ein Sieg errungen, mit Gott und der Welt im Einklang und dann von jetzt auf nachher ist wieder alles wie gehabt. Der Kampf beginnt von neuem. Und man empfindet nur noch Enttäuschung und Müdigkeit von Körper und Geist. Hat sich noch nie jener Ausspruch des Propheten in unser Denken, in unser Herz geschlichen? Manchmal haben wir ihn auch schon ausgesprochen. Es ist genug, Herr. Es reicht. Der Glaubensweg ist ein Weg voller Auf und Ab. Manchmal mit jubelndem Bekenntnis, aber bisweilen auch mit verzweifelter Angst und mit verzweifelter Anklage. So jedenfalls war es beim Propheten Elia, der mit allem, sogar mit seinem Leben Schluss machen will. An einem Punkt kann er uns in seiner Krise ein großes Vorbild sein. auch in dieser Situation wendet er sich ganz selbstverständlich an Gott, sagt es ihm, dass er sterben will, weil er nicht mehr kann. Wohl dem Menschen, der auch mit seiner abgrundtiefen Verzweiflung zu Gott kommt und sie ihm klagt. Auch Jesus, unser Herr, hat das so gemacht. Im Garten Gethsemane, als er sich in Todesangst niederwarf, um zu beten, und auch am Kreuz, als er mit Worten aus Psalm 22 rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für alle, die sich mit ihrer Verzweiflung an Gott wenden und nach ihm rufen, wird aus dem Fallen ein sich fallen lassen in Gottes Hände. Wie reagiert nun Gott auf Elias Wunsch, sterben zu wollen? Wie geht Gott mit dem lebensmüden Propheten um? Würde er dem verzagten Propheten jetzt eine tüchtige Strafpredigt halten, die sich gewaschen hat, und ihn wegen seines fehlenden Lebenswillens schuldig sprechen? Der Tagesmarsch in die Gebirgswüste ohne Trinken und Essen war doch nichts anderes als ein versuchter Suizid. Würde Gott ihn nun verurteilen und den Stab über ihn brechen? Nun, wenn Gott dies täte, dann würde er das geknickte Rohr völlig zerbrechen und den glimmenden Docht ganz auslöschen. Doch das ist zum Glück nicht die Seelsorge Gottes. Anstelle einer Standpauke gibt es Schlaf, Essen und Trinken. Weil dies genau das ist, was der erschöpfte Mann nach den letzten nervenaufreibenden und kräftezehrenden Tagen und der ganzen Anspannung zuerst braucht. Gott lässt ihn zunächst einmal schlafen und sich ausruhen und versorgt ihn anschließend durch einen Engel mit Wasser und geröstetem Brot. Dann darf Elia, so müde er ist, nochmals schlafen und bekommt nochmals zu essen. Gott gönnt ihm also die ersehnte Ruhe und gewährt sie ihm auch. Und er schickt ihm einen Engel, so wie es später bei Jesus im Garten Gethsemane auch war. Gerade auf das Letztgenannte möchte ich noch näher eingehen. Nach menschlichem Ermessen war Elias Lebensgeschichte am Ende. Lag er doch einen Tagesmarsch von jeder menschlichen Zivilisation entfernt in der Wüste ohne Essen und Trinken. Aber Elias Geschichte ging weiter. Immer wenn die Bibel unsere ganze Aufmerksamkeit auf etwas lenken will, dann steht da in der Bibel: und siehe. Das heißt, mach die Augen auf, schau doch hin. Jetzt kommt Gott ins Spiel und deiner Mutlosigkeit wird gewehrt. Und siehe, wir sollen hinschauen, sollen hinter der Wirklichkeit des Todes und der Hoffnungslosigkeit die andere Wirklichkeit entdecken. Wenn wir am Ende sind, wenn wir nur noch Ende und Abbruch sehen, ist Gott mit uns noch lange nicht am Ende. Dem resignierten Elia unter seinem Strauch, der sich längst aufgegeben hat, schickt Gott einen Engel, der ihn behutsam anrührt und stärkt. Am tiefsten Punkt seines Lebens, dort, wo er vollkommen einsam ist, nichts mehr erwartet. Also mitten im Aufgeben, mitten im Fallen, wird Elia aufgefangen und gehalten. Nachdem sich Elia ausgeruht hat, wird Elia durch die Wüste zum Berg Sinai geschickt mit den Worten: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Das bedeutet für Elia zweierlei. Zum einen wird ihm damit signalisiert: Du bist noch nicht am Ende. Dein Weg geht weiter, trotz Sackgasse, weil Gott, der Herr, mit dir noch etwas vorhat. Und zum anderen deuten die Worte des Engels an Elia unmissverständlich darauf hin, dass für ihn der Weg zunächst einmal weiter durch die Wüste führt und Gott ihn nicht schlagartig aus der Wüste, aus den Schwierigkeiten herausnimmt. Es bleibt ihm also nicht erspart, den langen, beschwerlichen Weg unter die Füße zu nehmen. Aber mit Gottes Hilfe, durch die Stärkung unter dem Wacholderstrauch, gelingt es Elia. Und dann kommt es zur Gottesbegegnung. Doch Gott begegnet Elia nicht in gewaltigen Naturerscheinungen, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, auch nicht im Feuer, sondern in einem kaum wahrnehmbaren, stillen, sanften Säuseln. Und doch weiß Elia sofort, dass es der Herr ist. Das weist uns auf zwei wichtige Dinge. Zum einen, Gottes Stimme ist nur in der Stille zu vernehmen. Und zum anderen, Gott wirkt auch da, wo man nicht viel davon sieht. Elia, der doch daran zerbricht, dass sein ganzes Wirken für Gott keinen sichtbaren Erfolg hat und der darüber verzweifelt, dass Gott nicht machtvoll eingreift, um dem gottlosen und bösartigen Treiben des Königshauses ein Ende zu setzen. Er muss hier erkennen, dass Gott im Verborgenen, im Unscheinbaren, ja in der Stille wirkt, dass Gott auch da handelt, wo man nichts sieht. Liebe Schwestern und Brüder, leiden wir momentan nicht auch darunter, dass Gott nicht machtvoll gegen Unrecht und Willkür einschreitet? Viele fragen sich in diesen Tagen, warum lässt Gott Putin einfach gewähren? Der Umstand, dass Gott dem Elia nicht in gewaltige Naturkatastrophen und Naturerscheinungen wie Sturm, Erdbeben und Feuer begegnet, sondern in einem kaum wahrnehmbaren, flüsternden Windhauch, soll auch uns ein Hinweis darauf sein, dass Gott eben, wie gerade gesagt, im Verborgenen, im Unscheinbaren, ja in der Stille wirkt und dass Gott auch da handelt, wo man nichts sieht. Wie Elia machen auch wir immer wieder die Erfahrung, dass Gott oft anders handelt an uns, als wir es uns erwünscht haben. Dass unsere Wünsche oft nicht in Erfüllung gehen. Sich aber durch Gott ein anderer Weg auftut, der Zukunft möglich macht. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen, sagt Dietrich Bonhoeffer. Dann wird Elia zurückgeschickt und mit neuen Aufgaben betraut. Nach Damaskus schickt ihn Gott, dort soll er einen neuen König salben. Ein schöner Auftrag. Nach den schweren Jahren, in denen er Gottes Gerichtspredigt auszurichten hatte. Zur Entlastung stellt ihm Gott auch noch Elisa an die Seite, den er als seinen Nachfolger im Prophetenamt einarbeiten sollte. Ja, Elia musste zurück ins Leben, denn er wird noch gebraucht. Und nicht nur Elia, alle Mutlosen, alle Traurigen, alle, die am Leben müde werden, alle Zweifler, alle Menschen mit kleinem Glauben und bisweilen großer Angst, sie alle werden noch gebraucht. Gott will, dass sie leben, denn er hat noch etwas vor mit ihnen, mit uns, den kleinen, oft verzagten Menschen, kann der große Gott durchaus etwas anfangen. Und oft am meisten dann, wenn wir ganz am Ende sind mit unserer eigenen Kraft. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da geschehen Engelsbegegnungen auch heute noch. Wir werden angerührt, bekommen Mut, Hoffnung und neue Kraft. Und nicht selten bedient sich Gott auch ganz gewöhnlicher Menschen, die uns dann zum Engel, zum Gottesboten werden. Und so gestärkt dürfen vielleicht auch wir unsererseits zu Boten Gottes werden, die an andere, die der Erschöpfung und Resignation anheimfallen, die Botschaft weitergeben: Steh auf, iss und trink. Vielleicht wartet schon irgendwo in unserer Umgebung jemand auf ein mutmachendes Wort von uns, dem wir so zum Engel werden können. Ein Gedanke noch zum Schluss. Nicht zufällig gehört unser Predigttext in die Passionszeit. Denn auch Elia macht die Erfahrung, wie später Jesus, unser Herr, selbst: Gott hat mich verlassen. Ich bin allein. Ich bin am Ende mit meinem großen Auftrag. Und eben in dieser tiefsten Tiefe macht Elia dann auch die andere Erfahrung: Gott ist hier. Auch hier in meiner Wüste. Er will, dass ich lebe. Er macht aus meiner Enge eine große Weite. Eine Ostererfahrung mitten im Alten Testament. Vorausabbildung dessen, was Jesus später widerfuhr. In der Nähe des Todes, ja durch den Tod hindurch, gewinnt das Leben neue Dimensionen. Jesus in Gethsemane, erst recht am Kreuz, fühlt sich in letzter Einsamkeit von Gott und Menschen verlassen. Und doch wird gerade das Kreuz zum Zeichen größtmöglicher Nähe zwischen Gott und Mensch. Und hinter der Erfahrung des Kreuzes beginnt das Leben neu im Licht von Ostern. Wo der Tod triumphiert hatte, bricht sich das Leben neue Bahn. Was für eine Geschichte, diese Geschichte über Elia. Eine, in der ich Platz finde. Eine, in der meine Traurigkeit in Freude, meine Verzweiflung in Hoffnung, meine Einsamkeit in lebendige Gottesbegegnung verwandelt wird und mir gesagt wird: Steh auf, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Den wollen wir getrost unter die Füße nehmen mit Gottes Hilfe, der auch im Stillen wirkt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der alles Denken, Wollen und Fühlen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne. In Christo Jesu. Amen.